Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Die Fastenzeit steht bald vor der Tür und damit irgendwie die Zeit dieser Darmkuren. Und die große Frage ist, muss dein Darm gereinigt werden? Und wenn ja, wie macht man das? Außerdem starten wir natürlich wieder mit unserer Quizfrage der Woche. Ich hoffe, die letzte hat euch Spaß gemacht. Die Quizfrage der Woche ist, sag mir, du verträgst keine Kuhmilch. Was wäre eine gute Alternative zu Kuhmilch in deinem Müsli? Soja, Mandel oder Hafer? Und wie schon letztes Mal, während du über diese Frage nachdenkst und überlegst, was würdest denn du nehmen, wenn du jetzt im Supermarkt vor dem Regal stehen würdest, reden wir unser Hauptthema und das ist eben die Darmkur, das Thema, das sich halt immer wieder von Neuem kommt. Und man muss dazu sagen, damit werden sehr viele unterschiedliche Dinge unter einen Hut gegeben und deswegen ist es ein bisschen schwierig, so ganz verallgemeinert darüber zu reden. Aber man hört auch oft von Darmsanierung oder eben Darmreinigung und solche Sachen. Und die große Frage ist, muss dein Darm gereinigt werden? Muss er saniert werden? Ich möchte die Darmkur, die Darmreinigung, Darmsanierung total trennen von Detox und Entgiftung. Weil es sind zwei Paar Schuhe, vielleicht nicht in euren Köpfen, aber es ist so, Entgiftung würde heißen, dass sich Stoffe, die irgendwo sonst im Körper sind, ausgeschieden werden und ja, ein Teil davon geht über den Darm raus. Aber wenn wir von Darmkur, Reinigung, Sanierung reden, dann reden wir davon, dass wir die Verdauung in irgendeiner Form verbessern oder irgendwas, Giftstoffe, die da drinnen sind, von Natur aus irgendwie rausholen, solche Dinge. Ja? Und ihr hört es vielleicht schon an meinem Ton, wer mich ein bisschen kennt. Die kurze Antwort ist, nein, dein Darm muss nicht gereinigt werden. Dein Darm muss nicht irgendwie geputzt werden, das kann er ganz von alleine. Wie gesagt, über Detox und Entgiftung werden wir später noch, im Frühjahr raus möchte ich da noch mehr dazu sagen, weil da kann man viel dazu sagen, man kann auch viel mit der Ernährung machen. Aber die Darmreinigung, die Darmentgiftung, die ist nicht notwendig. Wobei wir natürlich schon ganz, ganz, ganz viel für die Gesundheit unseres Darms machen können. Wir müssen sagen, das Darmkrebsrisiko ist nicht unwesentlich. Darmkrebs, also in allen Formen, vom Magen bis zum Dickdarm, das ist ein gar nicht zu unterschätzendes Risiko in der heutigen Welt. Und wir müssen es auch beobachten und wir sollten für unsere Ernährung was tun. Und da kann man ganz viel dafür tun. Aber radikale Darmreinigungskuren sind dafür zumindest nicht nützlich. Ob sie schädlich sind, weiß ich jetzt nicht, aber helfen tun sie dafür nichts. Also bei Darmgesundheit geht es vielmehr darum, dass wir langfristig den Darm unterstützen, unsere Verdauung unterstützen, das meine ich jetzt mit Darm, als dass wir irgendwie radikal was machen. Das Wort Darmsanierung ist für mich so ein bisschen ein Modewort, hat auch keine offizielle Definition. Und es ist schon, das gibt es schon und es kann auch nützlich sein. Meiner Meinung nach, und ich bin als Ernährungstherapeutin ausgebildet, also ich habe auch in England über so Darmsanierungen was gelernt, ist es etwas, das sind Menschen, die haben echte Symptome. Und es ist mehr als, Mensch, hin und wieder habe ich einen aufgeblähten Bauch und eigentlich habe ich ein bisschen Blähungen und ich gehe nicht so oft aufs Klo, wie ich wollte. Und außerdem bin ich sehr müde meistens. Deshalb viele von uns, es ist keine Erkrankung. Kann ja natürlich Symptome sein, die auf was anderes hinweisen, aber grundsätzlich haben das viele und dafür brauche ich keine Darmsanierung. Menschen mit echten Symptomen, es kann eine Darmsanierung, kann total nützlich, hilfreich und notwendig sein, gehört meiner Meinung nach in ärztliche Hände. Weil diese Menschen haben dann Symptome und Symptome sind auch Erkrankungen. Das gehört angeschaut, das gehört betreut, das ist eine Therapie, das ist was völlig anderes. Ich bin hier zuständig für die Prävention. Ich rede von einfach besser essen. Was kann ein Mensch, der einfach so wie viele von uns ein bisschen müde ist und hin und wieder einen aufgeblähten Bauch hat und mehr Blähungen, als man vielleicht haben wollte und vielleicht ein bisschen Verstopfung oder hin und wieder Durchfall hat, was können diese Menschen machen, um ihren Darm zu verbessern und brauchen die dafür eine Kur? Und da ist meine Meinung, nein, die müssen nicht saniert werden, die brauchen keine Kur. Aber es spricht ganz, ganz, ganz viel dafür, dass wir viel für unseren Darm tun. Und was das ist, möchte ich auch noch besprechen. Für mich ist diese Darmreinigungssache ist immer, ich habe es eh schon mal verwendet, dieses Beispiel, glaube ich, der Unterschied zwischen einem Swimmingpool und einem Seerosenteich. Ein Swimmingpool ist etwas, da versuchen wir so viele Bakterien wie möglich draußen zu halten. Ja, wir schmeißen da Chlor rein, um das zu die Keime draußen zu halten und vielleicht lassen wir es ein- oder zweimal im Jahr aus und dann putzen wir es mit einem Kercher. Also der Dampfdruck ordentlich, es wird geschrubbt, geschrubbt, geschrubbt. Dann kommt sauberes, klares Wasser rein und wieder Chlor, damit wir ja alle Bakterien draußen halten. Das ist nicht unser Darm. Unser Darm ist ein Biotop, das ist, hat ein Mikrobiom. Und den putzt man nicht zweimal im Jahr radikal durch und räumt alles auf, was drin ist, gut oder schlecht. Und dann sagt man, ja, das Mikrobiom kann sich wieder aufbauen. Sondern was wir machen ist, wir haben ein Biotop, einen Seerosenteich. Und da gibt's vielleicht sind da zu viel, ist das zu viel Unkraut oder zu viele Algen oder was weiß ich, die falschen Pflanzen wachsen dort. Und jetzt wollen wir den Seerosenteich verschönern und verbessern. Da gehen wir aber nicht radikal mit dem Kercher rein und putzen das durch. Sondern was wir machen ist, wir würden schauen, dass wir den sachte düngen oder das Unkraut rausrupfen oder vielleicht ein paar Nützlinge reintun und so versuchen, das Ding wieder in Balance zu bringen. Und so ähnlich sehe ich auch den Darm. Da kann man gerade so, ich meine, außer wie gesagt, ihr habt eine Erkrankung, ihr habt starke Symptome, dann bitte ab zu Arzt oder Ärztin, lasst euch das testen, lasst euch das untersuchen und lasst euch dabei helfen. Aber für alle anderen, kein Kercher für euren Darm, keine radikalen Wasserspülungen oder sonstigen radikalen Kuren, sondern lieber nach und nach die Verdauung verbessern. Ich finde es ganz toll, dass man sich mal auf Verdauung und den Darm konzentriert über die Ernährung, weil es einfach den ewigen Fokus aufs Gewicht auch wegnimmt. Also ich finde es total ein super Ziel. Also wenn du sagst in der Fastenzeit, ich will meine Verdauung verbessern oder in den nächsten Wochen, wie auch immer, grandioses Ziel, weil du dann nicht permanent auf die Waage schaust, ob das Programm funktioniert hat, weil du auf ganz andere Dinge schaust. Wie fühlt sich dein Bauch an? Wie gehst du aufs Klo? Wie schaut das aus? Wie fühlst du dich? Wie viel Energie hast du? Ja, und das sind ganz tolle Sachen, wo ihr sehen werdet relativ schnell, wie viel Ernährung ausmacht und wie viel man da verbessern kann, ohne dass ihr jedes Mal eben auf die Zahl auf der Waage starrt. Aber gut. Jetzt gehen wir es an, wir machen also keine radikalen Kuren, aber was können wir denn jetzt machen? Und jetzt kommt die total banale Empfehlung, aber die, finde ich, am meisten unterschätzt wird. Und das ist, Achtung, das Wichtigste für euren Darm ist, gut kauen, langsam essen, in Ruhe. Und wer mich schon mal live gesehen hat, weiß, dass es niemanden gibt, der sich so wenig an diesen Ratschlag hält wie ich, weil ich esse nicht, ich inhaliere. Und das ist eine der Sachen, die ich wirklich verbessern möchte, ganz ernsthaft, weil ich weiß, was es für eine unglaubliche Rolle spielt. Weil ihr dürft nicht vergessen, ihr kaut jetzt etwas und dieses Stück, das landet im Magen, dann wird es noch ein bisschen zerlegt und dann landen manche Sachen nicht, aber manche Sachen schon und dann geht es weiter in den Dünndarm und dort wird es restlich zerlegt. Und da müssen aber Enzyme wirken. Also da ist ja keine Mühle, sondern da kommen ja wie Flüssigkeiten, die von außen wirken. Und jetzt, wie größer der Brocken ist, umso wenig Oberfläche hat dieses Ding, diese Flüssigkeit, um dran zu wirken. Und das quasi, kann man sich vorstellen, wie, wenn du was auflösen willst in Wasser, ist es viel einfacher, du hast viele kleine Stücke als einen Riesenblock. Eiswürfel. Ein großer Eiswürfel schmilzt langsamer als viele, viele kleine Eiswürfel. Ja, von der gleichen Menge. So ähnlich könnt ihr euch vorstellen, jetzt kommt ein großer Brocken daher, das heißt, die Enzyme können nur so von außen ein bisschen wirken und das heißt, es geht relativ unverdaut, also durch, der Körper tut sich schwerer, es zu zerlegen, die Nährstoffe rauszunehmen, während das im Darm vorbeischwimmt, weil es ist so, dass an jedem Teil vom Darm passieren bestimmte Dinge und auch gewisse Nährstoffe werden nur in gewissen Teilen vom Darm aufgenommen. Das kann später nicht nochmal nachgeholt werden, wenn die endlich durch die dickste Schicht durch sind und dann im Inneren deines Brockens angelangt sind. Ja? Das heißt, je besser wir es zerkauen, je mehr Oberfläche die Teilchen haben, die wir schlucken, umso leichter tut sich der Körper, es zu verdauen und die Nährstoffe auch aufzunehmen. Und ich weiß, es klingt banal, aber mach das. Ja, gut kauen, langsam essen und ich nehme mich jetzt auch ein bisschen selbst an der Nase, nicht vor dem Fernseher oder mit dem Handy in der Hand, wäre auch noch hilfreich, ich halte mich selber nicht dran. Aber okay, gut, dann, also ich habe jetzt kurz gesagt, die Verdauung beginnt im Mund mit dem Kauen, dann geht es in den Magen. Im Magen ist es, je nachdem was es ist, kurze Zeit, 30 Minuten bis 3 Stunden ungefähr, also 1 bis 1,5, 2 Stunden muss man rechnen für eine Hauptmahlzeit. Dann geht es in den Dünndarm. Wenn ihr gehört habt, den 12-Finger-Darm, das ist der Anfang vom Dünndarm, der ist in 3 Teile eingeteilt, aber grundsätzlich ist dieser ganz lange Darm und wenn man den aufklappen würde, dann wäre er so groß wie ein Tennisplatz. Also die Oberfläche ist riesig, aber eng zusammengefaltet und da bleibt es gar nicht so lang, je nachdem ungefähr 4 bis 6 Stunden. Bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer und die längste Zeit bleibt das Essen an dem Dickdarm und der ist gar nicht so lang. Der geht hier unten rauf und dann geht er oben quer und am Brustkorb quer rüber und dann wieder runter. Der hat so 1,5 Meter Länge, glaube ich, ungefähr, je nach Körpergröße vermutlich. Und da bleibt jetzt 12 bis 18 Stunden und da ist der größte Teil deines Mikrobioms. Also da sitzen die meisten Bakterien, die das Zeug jetzt fermentieren und dafür nützliche Stoffe für uns herstellen. Der wichtige Teil ist trotzdem der vom Dünndarm. weil dort werden die Nährstoffe aufgenommen. Da müssen die Enzyme wirken und da ist auch ein Teil vom Mikrobiom, aber ganz ein kleiner Teil und der sitzt eben an dieser Darmwand und diese Darmwand, das ist das, wo unser Immunsystem trainiert wird. Ja, das heißt, diese ganz dünne Darmwand, die ist nur eine Zellschicht dick, dann ist darauf eine Schleimschicht, eine schützende Schleimschicht und dann sitzen da dann dort die Bakterien und je nach Bakterien beschützen die uns oder auch nicht. Okay, wie können wir dieses ganze Gebilde jetzt mit einfachen Mitteln, weil es ist ja einfach besser essen, verbessern? Das Wichtigste ist, wir haben dieses Mikrobiom und das Mikrobiom hat ganz viele Funktionen für uns. Das braucht Nahrung. Das sind Bakterien, Pilze und Hefen und die wollen wir füttern. Und das Mikrobiom hat eine große Vielfalt, je mehr Vielfalt, umso besser. Und die Zusammensetzung sagt eben darüber aus, wie euer Immunsystem funktioniert, wie ihr Fett- und Zucker verstoffwechselt, hat ganz viele Auswirkungen, eure Psyche, euer Risiko für Depressionen. Alles das kann vom Mikrobiom beeinflusst werden. Und Bakterien, Hefe und Pilze müssen von irgendwas leben und die leben eben von dem, was wir essen. Und was die besonders brauchen, sind sogenannte Präbiotika. Also das Mikrobiom, diese Dinge, diese Organismen nennt man Probiotika. Offiziell glaube ich für das Leben und Prä, vorher, vor dem Leben, das ist die Nahrung für die Probiotika. Und grob gesagt, vereinfacht gesagt, sind es Ballaststoffe. Nicht alle Ballaststoffe sind jetzt Nahrung, aber egal, alle Ballaststoffe sind gut. Und Ballaststoffe haben wir ja eh eine ganze Folge schon dazu gehabt, löslich, nicht löslich und so. Grob gesagt, Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüsse, Samen. Mehr Vollkorn. Und für mich ist es immer so, wie streng muss man jetzt mit dem Vollkorn sein? Und ich weiß, wenn man kann dann auch, finde ich, ein bisschen zu extrem werden, dass man sagt, ich kann das Brot nicht essen, es ist nicht Vollkorn. Für mich ist es so, dass ich schaue, dass ich zu Hause alles Vollkorn habe. Also ich kaufe da nur Vollkornbrot, soweit ich kann, braunen Reis, Vollkornnudeln, solche Sachen. Aber dann, wenn ich unterwegs bin, eingeladen bin, ist es mir egal. Dann ist es eben weißer Reis und weiße Nudeln und die normale Pizza und das normale Brot ist ganz egal. Oder wenn ich irgendwo im Hotel bin. Aber eben zu Hause schauen, dass man mehr vom Vollkorn zu Hause hat und einfach regelmäßig verwendet. Mehr Obst und Gemüse ist immer die Antwort eigentlich. Und deswegen ist bei der Faustformel auch relativ einfach. Man hat ja eh bei jeder Mahlzeit mindestens 2 Faustgrößen Gemüse dabei. Und damit bringt man schon wieder einen Teil der Ballaststoffe unter. Nüsse und Samen sind nützlich. Beim Obst und Gemüse ist es so, dass manche Sachen sind besser roh, manche Sachen sind besser gekocht. Eine Mischung zwischen roh und gekocht jeden Tag wäre auch nützlich. Aber so Dinge wie Apfel, das hat Pektin oder Haferflocken, die haben lösliche Ballaststoffe und Beta-Glucane, gut für unser Immunsystem. Topinambur, Jerusalem-Artischocken heißen die auch. Wer die schon mal gegessen hat, weiß, dass man davon eher sehr starke Blähungen kriegt, weil die enthalten ganz viel Inulin, auch ein ganz wichtiger Ballaststoff. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir zu wenig Ballaststoffe essen, was übrigens die allermeisten von euch tun? Der Durchschnitt der Österreicher kriegt viel zu wenig Ballaststoffe. Ja, obwohl wir viel Getreide essen, aber halt leider Weißmehl. Also was passiert denn, wenn man zu wenig hat? Und das Problem ist, dass irgendwann sterben die Bakterien natürlich ab, aber dazwischen essen sie noch irgendwas. Und was sie dann essen im Dünndarm, ist die Schleimschicht, die unsere Darmwand beschützt. Und wenn diese Schleimschicht aufgegessen wird oder halt angeknabbert wird, dann können andere Keime, die nicht so nützlich sind und die Entzündung produzieren, an die Darmwand drankommen und dort eben dann Schaden anrichten, eben zum Beispiel Entzündungen. Und das trägt einfach zu den systemischen Entzündungen wieder bei. Und deswegen sind Ballaststoffe so wichtig, weil wir müssen diese armen Bakterien ernähren. Jetzt kann man natürlich Bakterien nicht nur ernähren, sondern man kann auch welche einnehmen. Ihr wisst, Probiotika gibt es als Supplemente zum Beispiel. Und da kommt jetzt wieder mein Vergleich mit dem Blumenbeet von schon ein paar Mal erwähnt. Das Blumenbeet, ich sag, du hast ein Blumenbeet und der Boden ist ausgetrocknet, da ist kein Dünger drin, das ist alles verkrustet und trocken und jeden Tag kommst und schmeißt die schönsten, teuersten Blumensamen drauf. Und die Blumensamen sind dort, sind wunderbar, aber aufgehen tut halt nicht wirklich und sobald du aufhörst, Blumensamen da drauf zu werfen, sind da keine lebenden Blumensamen mehr. Aber dann nehmen wir das gleiche Blumenbeet und anstatt dass wir Samen drauf werfen, beginnen wir es zu düngen und zu wässern, aber sachte, sodass es sich gut entwickeln kann. Und dann beginnen dort Sachen zu wachsen. Und wenn ich dann Samen draufschmeiße, haben die auch eine viel größere Chance anzuwachsen. Und ein bisschen so muss man sich den Darm vorstellen. Das heißt, ja, ihr könnt Probiotika als Supplemente nehmen. Die haben gute Effekte, solange ihr sie nehmt. Aber sie bleiben nicht so wahnsinnig lang drinnen. Die schluckt ihr, die sind drinnen und dann sind sie halt nach ungefähr 36 bis 48 Stunden, solange halt eure Verdauung braucht, sind sie wieder draußen. Und während sie da sind, sind sie total nützlich, weil ihr euer Blumenbeet nicht so gut pflegt. Wobei die Frage ist, ob man sie ansiedeln kann. Aber es geht also nicht nur darum, Probiotika zu essen, sondern auch dafür zu sorgen, dass die genug Futter haben. Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Man kann sie also nicht nur als Pulver, als Supplement oder als Kapsel kaufen. Das andere große Thema, das ja auch ganz in ist im Moment, aber aus gutem Grunde, das sind fermentierte Lebensmittel. In der ganzen nächsten Folge, nächste Woche, werden wir drüber reden. Aber so ganz kurz, fermentierte Lebensmittel, da gibt es die unterschiedlichsten. Wenn ich die Probiotika haben will, also die lebenden Organismen, dann darf das Ding nicht pasteurisiert oder gekocht sein, also das rohe Sauerkraut, aber nicht das gekochte Sauerkraut, eben ein Joghurt, Skier, Kefir, solche Dinge. Kombucha gibt es zu kaufen. Die meisten, die man kaufen kann, sind pasteurisiert. Es gibt sie auch in roh, man kann es auch selber machen. Wasserkefir gehört dazu, Kimchi, eben Sauerkraut habe ich schon erwähnt, Salzgurken, solche Dinge. Was dazu gehört und was nicht dazu gehört und welche Arten es gibt, machen wir nächste Woche ganz in Ruhe. Also Probiotika helfen auf jeden Fall in jeder Form, vor allem eben, wenn wir mehr fermentierte Lebensmittel in unsere Ernährung einbauen, weil da auch wieder noch andere Stoffe dazukommen, die unserem Darm helfen. Dann gibt es die Kategorie so Heilerde, Zeolith höre ich oft. Das sind Stoffe, die helfen sollen, Schadstoffe im Darm zu binden und auszuscheiden. Und die große Frage ist, hast du Schadstoffe in deinem Darm? Und die hast du dann in deinem Darm, wenn du gerade wild entgiftest, das ist wie gesagt ein völlig anderes Thema, aber dein Darm reinigt sich von alleine und deine Darmwand vom Dünndarm zum Beispiel, jeden Tag wird die um 50% ersetzt, jeden zweiten Tag hast du eine völlig neue Darmwand. Also wenn da eh alles immer sich selbst reinigt, was soll da abgelagert sein? Also du hast nur dann irgendwie Schadstoffe, die man binden sollte im Darm, wie gesagt, ausgenommen wirklich ernste Symptome, die ärztlich behandelt gehören. Ich rede hier vom normalen, gesunden Menschen, der einfach seine Ernährung verbessern will. Was soll da gebunden werden? Das sind keine Ablagerungen, die wir binden. Die Frage ist, hast du in den letzten zwei Tagen irgendwas gegessen, was ausgeschieden werden sollte? Auch das macht dein Darm ziemlich sicher ganz alleine, ohne Probleme. Jetzt ist es so, nach dem Motto, hilft's nichts, schadet's nichts. Das sind medizinische Produkte, zu denen ich gar keine Meinung haben möchte, außer dass man sagt, bitte beachtet, dass all diese Stoffe, die eben so Dinge binden können, die können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Man sagt immer, ja, die können Schwermetalle binden oder irgendwelche Keime binden. Die können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wenn sie diese Sachen binden, binden sie auch Mineralien, binden sie auch die Dinge, die gut für euch wären. Also ihr bindet auch im Zweifelsfall dann Nährstoffe. Und deswegen ist es nicht so, dass es keine Konsequenzen hätte, sowas zu essen. Deswegen lasst euch bitte gut beraten, ob ihr das braucht, ob das sinnvoll ist. Und ich persönlich würde eher auf mehr vom Guten und eher unser Blumenbeet füttern und so ersetzen, als unbedingt irgendwelche Pulver essen, um irgendwelche Sachen zu binden und auszuscheiden. Was gut ist für die Verdauung, sind lustigerweise Bitterstoffe. Also alles, was irgendwie so leicht bitter ist, zum Beispiel Endiviensalat, Chicorée-Salat, Artischocken, weil das eben der Gallenproduktion, der Gallenflüssigkeitproduktion hilft und die für die Verdauung wichtig ist. Und die andere Kategorie außer gut kauen und fermentierte Lebensmittel und Probiotika, die ich die wichtigste finde dabei, ist Dinge zu vermeiden, die den Darm schädigen. Und das ist ganz oben auf meiner Liste, ist hier, Achtung, Alkohol. Alkohol führt dazu, dass Entzündung im Darm entstehen kann. Es kann die Darmwand angreifen und auch den Magen. Deswegen Alkohol ist nicht hilfreich. Aber auch Zucker und raffinierte Kohlenhydrate. Raffinierte Kohlenhydrate, also Weißmehl. Weißmehl hat halt die Ballaststoffe nicht mehr drinnen, aber wird jetzt so verstoffwechselt, dass es eher eben die nicht so günstigen Keime und Bakterien fördert, aber nicht das Futter oder Dünger für unser Blumenbeet kommt nicht mit. Etwas, was ihr vielleicht nicht so am Schirm habt, sind Emulgatoren. Vor allem das, ich sage jetzt nur die E-Nummern, weil es einfacher ist, E466 und E433, das ist Polysorbat 80 und Carboxymethylcellulose. Die beiden können die Schleimschicht im Darm angreifen und dann wieder, wenn die angegriffen ist, kommen die bösen Keime eher an die Darmwand. Und etwas, vielleicht was sogar noch häufiger ist, was man oft findet und unterschätzt, und ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich das entdeckt habe, ist Carrageen. Carrageen wurde auch in Studien nachgewiesen, dass es eben auch diese Schleimschicht angreifen kann, aber Carrageen ist ganz oft in Bioprodukten auch drinnen. Und zwar bin ich draufgekommen, immer dann, wenn draufsteht, länger haltbar. Bei Milchprodukten ist es zum Beispiel gerne drinnen. Und da war ich echt enttäuscht, weil ich halt irgendwie so mein Bio-Schlagobers, also die Schlagsahne gekauft habe und irgendwann später komme ich drauf, dass da eigentlich Carrageen drin ist. Das finde ich sehr schade. Es gibt auch ohne, aber ihr müsst wirklich bei allem Etiketten lesen, bis ihr euch sicher seid, dass das passt. Okay, das waren die Dinge, die schädigen. Jetzt wollen wir noch die Darmwand unterstützen. Und da ist eins der wichtigen Dinge ist Omega-3. Wir wissen, fetter Fisch, Nüsse, Kerne, solche Dinge. Omega-3 hilft, die Barriere zu stabilisieren. Glutamin ist eine Aminosäure, die man noch nehmen kann, die auch direkt Futter für die Darmwand, für die Darmzellen dort liefert. Für mich ist auch noch ganz wichtig, wenn ihr das angeht, klar, ihr könnt jetzt alles auf einmal machen, dann nennt man es wieder die Kur wahrscheinlich, aber das kann auch den Darm ein bisschen überfordern. Also jemand, der keine Ballaststoffe gewohnt ist, der plötzlich von 0 auf 100 plötzlich Vollkornbrot und rohe, riesige Salatberge und rohes Gemüse und Rohkost isst, das kann schon Verdauungsprobleme machen und Blähungen machen, weil der Körper sich erst umstellen muss. Auch unsere Verdauungsenzyme und der ganze Darm, das ist ein bisschen wie Muskeln trainieren. Die müssen so langsam hochgefahren werden, die können nicht einfach umschalten. Und deswegen geht es langsam anfangs nach und nach. Also habt kein schlechtes Gewissen, dass ihr nicht alles auf Vollkorn umgestellt habt, sondern seid stolz drauf, dass ihr mal die erste Sache zu Hause auf Vollkorn umgestellt habt und steigert es langsam nach und nach immer mehr. Und je mehr Vielfalt ihr reinbringen könnt und je mehr kleinere Schritte ihr machen könnt, umso nachhaltiger wird es auch sein. Und ein allerletzter Punkt zum Thema Darmkur möchte ich noch sagen, der jetzt nicht direkt mit Ernährung zu tun hat. Obwohl ich mal im Artikel zitiert wurde, es ist nicht nur wichtig, wie man es isst und runterschluckt, sondern wichtig ist es auch, wie es unten rauskommt. Es geht jetzt ums Thema, wie es unten rauskommt. Was viele nicht wissen, man kann richtig und falsch am Klo sitzen. Und es betrifft vor allem, glaube ich, eher kleinere Frauen, weil die Möbel dieser Welt wurden für durchschnittlich große Männer gebaut und nicht für kleine Frauen. Und dazu gehören auch die Klomuscheln. Und wenn wir am Klo sitzen, dann ist es so, dass unsere Knie, entweder die Oberschenkel sind gerade oder vielleicht sogar nach unten. So, das heißt, unsere Hüften sind gleich hoch oder höher als unsere Knie. Und warum das wichtig ist, wenn man steht, dann hat der Darm unten so, anstatt dass er gerade nach unten geht, gibt es eine Schlinge, die so auf die Seite zieht und einen Knick in den Darm macht, um dafür zu sorgen, dass man sich wahrscheinlich nicht versehentlich in die Hose macht, während man steht. Und damit dieser Darmknick weg ist, muss man sich hinhockeln. So wie wir halt früher wahrscheinlich in der Steinzeit aufs Klo gegangen sind, indem wir uns hingehockelt haben. Und wenn du dich richtig hinsetzt, sodass die Füße am Boden sind, aber nur auf den Fußsohlen bist, dann hast du die Knie höher als deine Hüfte um ein ziemliches Stück, um 30 Grad ungefähr. Und dann ist der Darm da unten gerade. Und wenn du das nicht hast und du quasi gehst aufs Klo, dann musst du gegen diesen Knick andrücken. Also musst immer das Ding um diesen Knick herumschieben, so ungefähr. Und das macht es schwieriger, aufs Klo zu gehen. Und unterschätzt das nicht, was das ausmacht, vor allem für kleine Menschen. Also ich habe das Feedback meistens von kleineren Menschen gekriegt, die gesagt haben, das ist dramatisch. Und ich verlinke euch gerne ein entzückendes Video, ist allerdings ein Werbevideo von einem so einem Hocker, den man dafür verwendet. Da gibt es verschiedene, nicht diese Marke nehmen. Man kann auch einfach irgendwas unter die Füße tun, sodass eben, das sind wie diese Hocker, die kleine Kinder haben, wenn sie aufs Klo gehen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das sorgt dafür, dass die Knie nach oben kommen, wenn ihr am Klo sitzt, sodass sie höher sind als eure Hüften. Und ihr werdet sehen, was das für einen Unterschied macht. Also wie gesagt, ich verlinke euch das Video und schaut euch das an und überlegt euch das, falls ihr euch überlegt, ob ich mal anders aufs Klo setzt. So, ich habe vorher gesagt, ich möchte später im Jahr, ich weiß noch nicht genau wann, mehr zu Entgiftung und Detox machen. Wenn euch das interessiert, meldet euch unbedingt für meine Newsletter an, weil da wird es angekündigt, sobald das soweit ist und wenn es da was Neues gibt. Aber wir hatten ja auch eine Quizfrage der Woche. Also, Quizfrage der Woche. Was ist eine gute Alternative, wenn ich keine Kuhmilch trinken möchte, essen möchte oder kann, wenn ich was fürs Müsli brauche? Sollte ich Soja, Mandel oder Hafer nehmen? Wobei ich jetzt Soja-Drink und Soja-Joghurt und so ungefähr gleichsetze. Die Vergleiche sind sehr, sehr ähnlich. Also ob es jetzt Drink oder Joghurt ist, ist uns egal. So, was ist jetzt die beste Wahl? Also wir wissen ja, Hafer ist ein Kohlenhydrat, Soja gehört zur Eiweißquelle, Mandel auch, aber macht das so einen riesigen Unterschied, ob ich das eine oder das andere nehme? Und die Antwort ist ja, es macht einen riesigen Unterschied. Soja ist hier eindeutig die beste Wahl, hast du vielleicht eh geraten. Die Kuhmilch hat ein bisschen über 4 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Joghurt ein bisschen mehr. Und die Sojamilch kommt da sehr knapp dran. Die ist ja bei 3,5, oft manchmal zwischen 3 und 4. Ja, sie ist sehr nah dran. Und von der Eiweißwertigkeit, ja, Kuhmilch hat eine bessere Eiweißwertigkeit, aber Soja hat alle Aminosäuren und hat eine sehr hohe Eiweißwertigkeit, hohe Bioverfügbarkeit. Also ist er sehr, sehr, sehr nah dran. Natürlich hat es nicht die anderen Mikronährstoffe, die Kuhmilch mitbringt, zum Beispiel Calcium. Es gibt Sojamilch, die dann angereichert ist mit Kalzium, das ist nützlich, nicht ganz gleich gut wie bei der Kuhmilch, aber immerhin. Oder auch mit B12, was sehr nützlich ist. Und ist von den pflanzlichen Alternativen auf jeden Fall wenn wir es als Eiweißquelle haben wollen, die beste Wahl. Der Mandeldrink, wo man sagt, in meinem Kopf hat man auch Nüsse irgendwie so als Eiweißquelle drin. Der Mandeldrink hat, oder Mandeljoghurt auch, hat sehr, sehr, sehr wenig Eiweiß. Nehme ich auf 100 Gramm, haben wir gesagt vorher 4 ungefähr, hat der 0,5. Manchmal 1, aber ich habe eigentlich nur 0,5 und 0,6 gefunden. Das heißt, ihr müsst jetzt 8-mal so viel davon essen, um die gleiche Eiweißmenge zu haben. Und dann ist die Eiweißqualität noch immer nicht gleich gut. Ja, es zwar hat wenig Kalorien, okay, aber hat ja auch keine Nährstoffe. Wenn Kalzium angereichert ist, ist uns das nützlich. Sonst hat natürlich diese ganzen Mikronährstoffe, die sonst bei der Kuhmilch dabei wären, alle nicht drinnen. Und ist also keine sehr geeignete Wahl, wenn ihr das braucht, um euer Eiweiß reinzubringen. Wenn ihr es braucht als Flüssigkeit im Kaffee oder auch wenn ihr sagt, ich habe alles drinnen, was ich brauche, meine Müsli, ich brauche jetzt nur irgendwas, was das Ganze cremig nass macht, dann ist Mandelmilch sicher okay. Aber wie gesagt, Eiweißquelle ist das keine gute. Haferdrink, sehr ähnlich. Beim Hafer hört man ja, finde ich, schon das Kohlenhydrat heraus. Wobei Hafer gilt immer als die geheime Eiweißquelle der Veganer. Stimmt leider nicht. Hat einfach eine sehr niedrige Eiweißwertigkeit. Dazu gibt es eine eigene Sendung, wenn ihr das anhören wollt. Hat überraschenderweise meistens ein bisschen mehr Eiweiß als die Mandelprodukte. Ja, also liegt bei ungefähr um die 1 Gramm pro 100 Gramm, ist noch immer nur ein Viertel, manchmal ein bisschen mehr als eins, ist immer noch nur ein Viertel von dem, was die Sojamilch oder die Kuhmilch liefern würde, aber ein bisschen mehr meistens als die Mandel, aber keine wahnsinnig gute Quelle. Jetzt haben Haferflocken, Beta-Glucane und lösliche Ballaststoffe, ob es die in die Hafermilch geschafft haben, weiß ich leider nicht, aber sonst wären diese Sachen sehr gut für Darm und für unser Cholesterin und kann natürlich auch angereichert sein, dass hilft, aber ja. Also wenn ihr braucht was Gutes, was schön schäumt für euren Kaffee, Hafermilch ist super. Wenn ihr nur was braucht, was die Flüssigkeit liefert für euer Müsli, aber ihr habt das Eiweiß woanders her, sind alle okay. Aber als echten Ersatz für Kuhmilch, wenn es pflanzlich sein muss, ist Sojamilch auf jeden Fall eure beste Wahl. Was uns zu unserer anderen Kategorie kommen lässt, und zwar zum Superfood der Woche. Unser Superfood ist ja eigentlich das normale Lebensmittel, um mal zu sagen, was die eigentlich alles Tolles können, dass wir nicht irgendwelche teuren Dinge kaufen müssen, um wirklich tolle Nährstoffe zu kriegen. Und ich habe mir gedacht, zur Jahreszeit passend ist die Mandarine. Unser Superfood der Woche ist die Mandarine. Bei Zitrusfrüchten weiß man eigentlich, Vitamin C und solche Sachen sind da drinnen, auch hier. Und man kann so mit ungefähr 3 Mandarinen, kann man ungefähr den Vitamin C-Bedarf des Tages decken. Aber auch ganz wichtig, es sind andere Antioxidantien drinnen. Antioxidantien heißt eigentlich immer, dass es eigentlich gegen Krebs und Alterung schützt. Könnt ihr euch so grob Pi mal Daumen merken. Es wirkt dann immer entzündungshemmend. Auch hier ist eine sehr gute Quelle übrigens für Ballaststoffe, was überraschend ist, weil wie der Apfel enthält es auch Pektin und kann deswegen auch helfen, eben für den Darm ist es gut oder auch für den Blutzucker. Aber einen wichtigen Tipp, weil ich möchte nicht nur banale, das hat viel Vitamin C, das ist gesund für euch, esst mehr Obst sagen, sondern ich möchte immer einen praktischen Tipp dazu tun. Und der praktische Tipp hier ist, was viele vielleicht nicht so am Schirm haben, ist, wenn wir die Zitrusfrüchte kaufen, wenn ihr im Supermarkt steht, weil wir sind jetzt wieder hier vor unserer Regalfrage, wir stehen im Supermarkt und da gibt es welche, die haben, da steht drauf, Schale nicht zum Verzehr geeignet und denkst du, eh super, ich wollte eh keine Mandarinenschale essen. Und die anderen haben unbehandelte Schalen. Und die Frage ist, macht das irgendeinen Unterschied? Weil Schale nicht zum Verzehr geeignet heißt, dass draußen Spritzmittel wahrscheinlich drauf sind. Und diese Spritzmittel sind so giftig, dass man sie nicht essen soll. Aber das kann dir ja eigentlich egal sein, du schälst das Ding ja sowieso. Und hier ist das Problem, wenn du das schälst, kriegst du diese Stoffe auf deine Finger. Und die Empfehlungen sind, nicht nur von mir, sondern von vielen, vielen offiziellen Stellen, sind, dass du nach dem Schälen dir die Hände gründlich wäscht, bevor die Mandarine isst. Trifft natürlich auch auf Orangen und solche Sachen zu, weil du sonst, wenn du das wieder angreifst und isst, die Schadstoffe wieder mitessen würdest. Und es scheint ein so großer Faktor zu sein, dass es wirklich empfohlen wird. Und für mich ist die einfache Lösung, ich kaufe dann Dinge mit einer unbehandelten Schale, weil dann brauche ich nicht darauf achten und dann weiß ich, dass ich da die Spritzmittel nicht mitesse. Also deswegen dann Bio oder eben unbehandelte Schalen kaufen. Das wäre die eine Lösung. Und die andere, wenn die sind schöner, die sind billiger, die könnt ihr schnell kaufen, schälen. Vorsichtig schälen, sodass sie dann nicht dauernd angreift, Hände waschen gehen und dann erst das Fruchtfleisch essen. Ihr kennt auch diese kleinen weißen Fäden und Häute, die dazwischen sind, auch bei den Orangen. Die sind übrigens nicht grausig oder schädlich, im Gegenteil, die enthalten viele Antioxidantien und wären sogar recht nützlich, wenn ihr sie mitesst, wenn ihr sie essen wollt. Aber muss man natürlich nicht. Ihr wisst, mein Ziel ist, dass ich euch eine einfache, bessere Ernährung beibringe. Und das mache ich auch mit meinen Online-Programmen. Also wenn ihr eure Verdauung verbessern wollt, eure Ernährung Schritt für Schritt verbessern wollt, ist vielleicht mein Fast-Formel-3S-Programm 3 Schritte zu einem Wohlfühlgewicht und einer besseren Ernährung was für euch. Wir verlinken es euch gerne in den Shownotes. Ich hoffe, das waren jetzt wieder, ich möchte wirklich wissen, gefallen euch diese Kategorien, sodass wir nicht nur über ein Thema reden, sondern über 2, 3 verschiedene Sachen, sondern ein bisschen Abwechslung in den Themen drin haben. Gefällt euch das? Wollt ihr mehr davon? Welche Fragen habt ihr? Welche Fragen stellt ihr euch? Oder wollt ihr wissen, was kann man über Brokkoli, Walnüsse oder Olivenöl sagen oder was immer ihr sonst wissen wollt? Schickt mir eure Fragen an podcast@faustformel.com oder als Kommentar drunter auf Spotify, auf YouTube. Ich weiß, ich bin grauenhaft langsam im Anschauen, aber ich verspreche euch, ich schaue sie mir alle an und ihr kriegt auch eine kurze Antwort. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Baba.